So, schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen. Ich habe mal die Bibelstellen, um die es heute geht, zusammengeschrieben und für euch ausgedrückt. Und Anna verteilt das mal. Danke. So, wir hatten ja eine Frauenfreizeit Ende September und wer möchte, kann sich die Predigten nach dem Predigtarchiv auf unserer Homepage anhören, nachträglich. Und es ist ja so, dass es immer dass jede Teilnehmerin eine Secret Sister hat und auch selbst eine Secret Sister ist. Das heißt, dass man jemanden bekommt, für den man betet und dass es auch jemanden gibt, der für einen betet. Und ich habe eine Woche oder ein paar Tage nach der Frauenfreizeit einen Brief bekommen von meiner Secret Sister. Und zwar hat sie mir ein Gedicht geschrieben und das hat mich total gefreut und sehr ermutigt, auch mit Bibelvers. Also es hat voll in meine Situation hineingesprochen und weil ich ja nicht weiß, wer sie ist, habe ich gedacht, ich nutze hier diese Möglichkeit, um mich herzlich zu bedanken. Ja, danke schön. Ja, und ich bete nochmal. Lieber Jesus, danke, dass du uns siehst. Danke für jede Einzelne, die du heute Morgen hierher gerufen hast und die dir gefolgt ist. Danke, dass du zu uns sprechen möchtest, ganz persönlich. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du uns sagen willst. Und danke, dass dein Wort machtvoll ist, dass es Veränderungen bewirken kann. Und ja, dass du durch dein Wort viel besser sprechen kannst als irgendwer sonst. Und ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und hilf mir jetzt, alles so weiterzugeben, wie du es möchtest. Segne du hier unsere Zeit zusammen und schließ uns dein Wort auf. Danke, Herr. Amen. Ja, also, ich möchte das hier heute betiteln mit »Auf dass wir klug werden«. Also heute geht es um Klugheit und die wichtigste Entscheidung unseres Lebens. Im Psalm 90, Vers 12 betet Mose zu Gott, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. So hat es Luther übersetzt und in der Neuen Genfer Übersetzung steht, lehre uns bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Also, unser Ende hier auf der Erde kann durch den Tod herbeigeführt werden oder für wiedergeborene Christen, wenn Jesus wiederkommt, wie er es versprochen hat, und wir noch vor dem kommenden Zorn zu ihm entrückt werden. Und Jesu Wiederkommen wird nicht geheim oder privat sein, sondern es wird in 1. Thessalonicher 4 beschrieben, da steht, dass es unüberhörbar sein wird. Laut, mit der Stimme eines Engelfürsten und mit dem Posaunenschall Gottes. Und Jesus wird vom Himmel herabkommen und wir werden zu ihm in den Wolken emporgehoben und für immer bei ihm sein. Und da haben wir so viel Grund zur Freude, also wir dürfen die Ewigkeit bei Jesus sein. Also, unser Leben auf der Erde hat also ein Ende und das sollen wir bedenken, damit wir klug werden. Und was bedeutet es denn, klug zu sein? Im Duden steht und Wikipedia sagt, mit scharfem Verstand und logischem Denkvermögen ausgestattet. Mit gut entwickelter Denkfähigkeit, gut durchdacht, gebildet, gescheit, begabt, schlau, weise, intelligent. Das ist der Begriff von Klugheit im herkömmlichen Sinne. So wie die Welt den Begriff klug definiert. Aber was sagt Gott dazu? Was steht in der Bibel? In 1. Korinther 3, 19 steht, denn die Weisheit oder Klugheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Das bedeutet, was die Welt für klug hält, wie die Welt Klugheit definiert, das ist töricht bei Gott. Gott hat also eine andere Definition. Was bedeutet es, für Gott klug zu sein? Und da steht die Antwort im Psalm 14, Vers 2. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Jemand, der nach Gott fragt, der Gott sucht, ist in Gottes Augen klug. Und der Psalmist in Psalm 119, Vers 104 sagt, dein Wort macht mich klug. Die Bibel ist voller göttlicher Weisheit. Sie macht uns klug und ist ein Leitfaden für unser Leben. Und das bestätigt auch das Gleichnis vom klugen Hausbauer in Matthäus 7. Da sagt Jesus, jemand, der sein Wort hört und danach handelt, der ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Felsen gebaut hat. Wenn Stürme kommen, dann steht er so fest, dass ihn nichts umhauen kann. Und jemand, der Gottes Wort hört und nicht danach handelt, der ist wie ein törichter Mann, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Und wenn dann die Stürme kommen, der Regen, dann wird das Haus einfach weggeschwemmt. Und in 1. Korinther 1, 18 lesen wir den Unterschied zwischen göttlicher und menschlicher Klugheit, aufgezeigt an der Botschaft vom Kreuz, am Evangelium. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Wir glauben und verkünden, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Er hat die Schuld, die wir verdient haben, auf sich genommen, damit wir Vergebung bekommen und wieder Zugang zu unserem himmlischen Vater haben dürfen. Jesus ist 3 Tage nach seiner Kreuzigung auferstanden und lebt. Wir können einfach beten, wir können mit ihm sprechen und er antwortet uns. Und das ist für Menschen, die nicht an Jesus glauben, eine Torheit. Aber für uns, die wir an Jesus glauben, ist es eine großartige, übernatürliche Kraft. Und alle verliehenen Preise, Nobelpreise, Literaturpreise, Forschungspreise, wissenschaftliche Preise, das beste Abitur, Bundesverdienstkreuze, Ehrenurkunden, Doktorarbeiten, meine Diplomarbeit, das hat alles keinen Ewigkeitswert. Und dieses Wissen ist auch so begrenzt im Blick auf Gottes allumfassender Weisheit, die viel weitblickender ist, viel höher und weiter, größer, als Menschen überhaupt denken können. Alle Weisheit der Welt ist nichts im Vergleich zu Gottes Weisheit. Und Gott ist der allmächtige Herrscher, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der sogar unsere Gedanken weiß, lange bevor wir sie selbst denken. Gottes Wort ist praktisch. Und deswegen gucken wir uns jetzt nochmal ein Gleichnis an. Und zwar in seiner Endzeitrede in Matthäus 24 und 25 erklärt Jesus seinen Jüngern auf dem Ölberg unter anderem, was klug und was dumm ist. Jesus erklärt hier, worauf es letztendlich ankommt. Und dieses Gleichnis lesen wir jetzt mal. In Matthäus 25, 1 bis 13, das ist das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen oder Brautjungfern. Jesus sagt, dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen oder Fackeln nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht, und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Ja, Hochzeiten kann man ja ganz unterschiedlich feiern. Ralf und ich, wir haben vor 22 Jahren am 15. Dezember 2001 genau hier in diesem Saal geheiratet. Und ich hatte keine Brautjungfern, das war irgendwie damals noch nicht so üblich. Ich glaube, das ist erst später aus Amerika übergeschwappt. Trotzdem hatten wir eine schöne Winterhochzeit, es hat sogar ein bisschen geschneit so. Und auch in diesem Dezember wird es eine Winterhochzeit hier geben. Mariella und Julian werden in unserer Gemeinde heiraten. Und weil sie in unserem Hauskreis sind, bekommen wir die Vorbereitung auch so ein bisschen mit. Und ich weiß, dass Mariella Brautjungfern haben wird. Ja, und das ist alles ganz schön aufregend und ich bin sehr gespannt. Und ich denke, unsere Geschwister, die aus dem Ausland kommen, aus der Ukraine, oder kommt noch jemand von irgendwo anders her? Aus Südamerika? Wo kommt ihr her? Ecuador. Amerika? Armenien. Oh, genau. Ja, genau. Und dort werden Hochzeiten wahrscheinlich ganz anders gefeiert als hier. Und in Israel war es damals so, dass in der Regel die Eltern die Ehen arrangiert haben. Das bedeutet, dass die Eltern die Ehepartner für ihre Kinder aussuchten. Und wenn die Kinder im heiratsfähigen Alter waren, wurden sie miteinander verlobt. Der Bräutigam hatte dann ein Jahr Zeit, um ein Haus oder eine Wohnung für sich und seine zukünftige Frau vorzubereiten. Und nach einem Jahr wurde dann die Hochzeit 7 Tage lang gefeiert. Und am ersten Tag, also am Anfang der Trauung, tauchte der Bräutigam innerhalb von 24 Stunden auf. Er konnte morgens, mittags oder erst kurz vor Mitternacht kommen. Die Braut wartete sehnsüchtig mit ihren Brautjungfern in ihrem Elternhaus auf den Bräutigam. Er tauchte dann plötzlich auf und die Gäste wussten den Tag, aber nicht die Stunde. Sie mussten warten und ausharren. Und wenn dann der Ruf kam, dass der Bräutigam kommt, sind die Brautjungfern mit ihren brennenden Fackeln zu ihm hinausgelaufen, um ihn zu seiner Braut zu führen. Alle gemeinsam sind dann zum Haus des Bräutigams gegangen und die Brautjungfern haben ihn mit ihren brennenden Fackeln oder Lampen den Weg beleuchtet. Und wie ihr wisst, der Bräutigam in diesem Gleichnis ist ein Symbol für Jesus. Und was meint ihr denn? Wer wartet am meisten auf den Bräutigam? Voller Sehnsucht. Wer? Die Braut. Genau, die Braut. Aber die wird hier in diesem Gleichnis kein einziges Mal erwähnt. Und die Braut steht für die Gemeinde, für den ganzen Leib Christi. Aber hier geht es um den einzelnen Menschen. Es geht hier um dich und mich ganz persönlich. Jesus möchte mit dir heute Morgen ganz persönlich sprechen. Und er fragt dich: Gehörst du zu den Klugen oder gehörst du zu den dummen Frauen? Der Fokus in diesem Gleichnis richtet sich nicht auf das, was die Jungfrauen taten oder nicht taten. Alle sind eingeschlafen, die Klugen und die Dummen. Und das passiert, wenn wir lange warten müssen. Wir können einschlafen, wenn die Zeit des Wartens lange wird, wenn die Bedrängnis zunimmt. Auch die Jünger, die Jesus mit in den Garten Gethsemane genommen hatte, sind eingeschlafen, obwohl sie so dicht an Jesus dran waren und mit ihm verbunden waren. Es ist nicht einfach, wach zu bleiben, wenn man lange wartet und müde wird. In diesem Gleichnis geht es darum, was die Jungfrauen hatten oder nicht hatten. Daran entscheidet sich, wer klug oder wer dumm ist. Die törichten Jungfrauen waren unvorbereitet, weil ihnen Öl für ihre Lampen fehlte. Ihnen fehlte der Brennstoff. Als sie den Docht für ihre Lampen oder die Textilien um ihre Fackeln angezündet haben, sind diese schnell erloschen, weil ihnen der Brennstoff gefehlt hat. Es gab nur ein kurzes Aufflackern. Und das Öl symbolisiert den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist ist niemand bereit für die Wiederkunft Jesu. Ohne den Heiligen Geist kann man nicht vor Gott bestehen. Äußerlich betrachtet waren die törichten Jungfrauen genauso schön gekleidet wie die Klugen. Sie haben sich geschmückt, sie rochen alle gut, also da gab es keinen Unterschied äußerlich betrachtet. Sie waren auch mit der Braut bzw. mit dem Bräutigam befreundet, aber nur oberflächlich. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an, steht in 1. Samuel 16, Vers 7. Die dummen Jungfrauen sind religiös, aber nicht aus dem Geist geboren. Sie glauben nur mit dem Kopf, aber nicht mit dem Herzen. Sie haben Jesus mit ihrem Verstand begriffen, sind aber nicht von Neuem geboren. Matthäus 7, 21 bis 23, da sagt Jesus: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Niemand kann ein wahrer Christ sein ohne den innewohnenden Heiligen Geist, wie es in Römer 8, Vers 9 heißt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn du aber dein Leben Jesus gegeben hast, dann steht in Römer 8, 15 bis 16, ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Heilige Geist in uns bezeugt uns, dass wir gerettet sind und zu Gott gehören. Wir haben dann Heilsgewissheit. Also, in diesem Gleichnis geht es um die Frage, gehörst du zu den törichten Menschen, die zwar in den Gottesdienst kommen, am Gemeindeleben teilnehmen, aber im Herzen noch keine Entscheidung für Jesus getroffen haben? Oder bist du klug, hast Jesus dein Leben gegeben, lebst mit ihm und bist gerettet? Wir als Gemeinde glauben an ein Leben nach dem Tod, sowohl für alle, die eine Glaubensentscheidung für Jesus Christus getroffen haben zum ewigen Leben, als auch ein ewiges Gericht für alle, die sich der Liebe Gottes verweigert haben. Jesus ist aus Liebe für dich und mich auf Golgatha gestorben und hat die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen, damit wir Zugang zu unserem himmlischen Vater bekommen. Du darfst Jesus um Vergebung bitten für alles, was du falsch gemacht hast. Er freut sich, wenn du zu ihm kommst und vergibt dir so gerne. Wenn du Jesus dein Leben übergibst und ihm von Herzen nachfolgen willst, dann wird er dich retten. Klug ist also jemand, der Jesus nachfolgt, der sein Leben Jesus gegeben hat und somit eine kluge Entscheidung getroffen hat und auch für die Ewigkeit vorgesorgt hat, der nicht nur auf dieses irdische Leben geguckt hat, sondern darüber hinaus. Ich habe so gedacht, man könnte hier im Gleichnis auch denken, dass die klugen Brautjungfern gemein sind, weil sie den dummen Mädchen nichts von ihrem Ölvorrat abgeben. Wir sollen doch geben, wenn uns jemand bittet. Allerdings sind die Frauen hier die falsche Adresse. Wenn jemand zu mir kommt und mich um den Heiligen Geist bittet, ja, da muss ich dann sagen, tut mir leid, ich kann dir den Heiligen Geist nicht geben. Du musst dich selbst an Jesus wenden. Und das sollten wir noch tun, solange es Zeit ist. Zum einen, anderen von Jesus weiterzusagen. Darüber habe ich auch beim Frauenfrühstück im Mai gesprochen, als es darum ging, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. In der geistlichen Waffenrüstung in Epheser 6,15 steht, dass wir an den Füßen beschut sein sollen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Das Evangelium des Friedens schafft durch Jesus Frieden zwischen dem Sünder und Gott dem Vater. Unser Auftrag ist die Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Das ist die Erlösung allein durch Gnade. Mit diesen geistlichen Schuhen sind wir bereit, zu anderen zu gehen und ihnen diese Freudenbotschaft, Friedensbotschaft mitzuteilen. Jesus nachzufolgen ist der Weg zu wahrem Frieden. Und zum anderen sollen wir unsere Geschwister stärken und ermutigen, damit sie nicht hoffnungslos werden. Was in dieser Zeit, in der die Bedrängnis zunimmt, so leicht passieren kann, dass wir hoffnungslos werden. Und da steht in Hebräer 10, 24 bis 25, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Ich habe mich vor kurzem nach dem Gottesdienst mit einer Frau unterhalten. Die kenne ich seit 25 Jahren ungefähr und die kommt immer wieder mal zu uns in den Gottesdienst. Und wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und ich habe sie gefragt, kannst du beten? Und sie blockte ab und hat gesagt, nee, so weit bin ich noch nicht. Obwohl sie schon viele Predigten gehört hat und an diesem Sonntag die Predigt so klar und deutlich war, hat sie ihr Herz nicht für Jesus geöffnet. Und mein Gebet ist es, dass Jesus ihr Herz öffnet und sie zu sich zieht. Und vielleicht hast du ja auch noch keine klare Sache mit Jesus gemacht. Vielleicht wolltest du dich bisher ihm noch nicht ganz unterordnen. Vielleicht steht etwas zwischen Jesus und dir. Dann kehre um zu Jesus. Wir leben in einer Zeit der Gnade. Aber, wie wir in dem Gleichnis sehen, kann es ein zu spät geben. Jesus möchte alle Menschen retten. Er möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber wie in diesem Gleichnis gezeigt, ist das kein Automatismus, sondern eine persönliche Herzensentscheidung eines jeden Menschen. Es ist deine freie Entscheidung. Und Jesu Wiederkommen ist so nah wie noch nie. Das kann man zwar an jedem Tag sagen, aber Jesus hat uns in seiner Endzeitrede in Matthäus 24 und 25 gesagt, dass wir auf die Zeichen der Zeit achten sollen. Und wenn sich hier alles immer mehr zuspitzt, dann ist der Zeitpunkt seines Wiederkommens und unserer Entrückung sehr nah. Und da steht in 1. Petrus 4,7, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen. Lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Das ist unsere Hauptaufgabe, zu beten. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal betet man schon so lange für Menschen und nichts passiert. Ich bete seit knapp 30 Jahren für meine Eltern. Ich kann nichts sehen. Ich kann nur hoffen, dass Jesus im richtigen Moment noch eingreift und sie errettet. Sie wissen alles, ich habe ihnen alles gesagt, aber wenn das Herz da nicht ist, ich kann nur beten. Und ihnen Liebe zeigen natürlich. In der Offenbarung sagt Jesus in Offenbarung 3, Vers 11, ich komme bald, halte fest, was du hast. Lass dich von niemand um deinen Siegeskranz bringen. Lass dich von niemandem verführen. Und das ist auch ein Zeichen der Endzeit, dass es Irrlehrer geben wird, die Menschen verführen werden. Die Menschen in die Irre führen werden. Es gibt viele Irrlehrer in den Medien, die nahe am Wort Gottes, die nicht nahe am Wort Gottes predigen. Es gibt viele Irrlehrer in Kirchen, die nicht mehr die Wahrheit lehren. Sie lehren nicht mehr das, was in der Bibel steht. Und es gibt die Lügen des Teufels. Jesus kommt jetzt noch nicht. Noch kannst du so leben, wie du willst. Noch kannst du dein eigener Herr sein, tun und lassen, was du willst. Jesus kommt jetzt noch nicht wieder. Und wie ist das denn zu verstehen, wenn Jesus sagt, ich komme bald? Wann wird das sein? Und die Jünger haben Jesus genau diese Frage gestellt. In Matthäus 24, 3. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Und Jesus gibt ihnen daraufhin eine interessante Antwort. Er sagt, gebt acht, dass euch niemand irreführt. Anstatt dass Jesus ihnen den Zeitpunkt seiner Wiederkunft erzählt, sagt er, passt auf, dass euch niemand verführt. Er weiß nämlich, dass es im Zusammenhang mit seinem Kommen Verführungen geben wird. Und da steht in Römer 16, 17 bis 18, ich ermahne euch aber, ihr Brüder und Schwestern, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. In Matthäus 7, 15 bis 16 steht, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wir schützen uns also vor diesen falschen Propheten, indem wir auf ihre Früchte achten. Und hier geht es um die Frucht des Geistes, die in Galater 5, 22 beschrieben wird. Das ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Treue, Güte, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Also achte darauf, wenn jemand öffentlich in der Gemeinde spricht. Zeig diese Person Demut und Treue in ihrer Lebens- und Lehrweise? Ist dieser Mensch ein sanftmütiger Friedensstifter oder will er selbst im Mittelpunkt stehen und Ohren ansprechen, die gekitzelt werden wollen? Gibt dieser Prophet das weiter, was er von Gott empfangen hat, oder sagt er nur das, was die Menschen hören wollen? Um das zu unterscheiden zu können, brauchen auch wir das Öl. Um die Geister unterscheiden zu können, brauchen wir den Heiligen Geist. Und wir sind aufgerufen, alles anhand der Bibel zu prüfen. Weil Gottes Wort die Wahrheit ist. Und diese Wahrheit ist ja auch eine Person, nämlich Jesus. In Johannes 1 steht, Jesus ist das Wort. Und Jesus sagt selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich. Jesus ist die Wahrheit und wir brauchen Jesus und seinen Heiligen Geist, um die Geister unterscheiden zu können. Und in Apostelgeschichte 20, 28 bis 30, da sagt Paulus noch etwas an die Gemeindeleiter. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Ja, und nicht nur Irrlehrer, sondern auch falsche Sicherheiten können uns in die Irre führen. Und es ist so wichtig, dass wir unsere Sicherheit nur in Jesus alleine haben. Und bald, für Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag und umgekehrt. Sei klug und lebe in der Erwartungshaltung, dass Jesus jeden Moment wiederkommen kann. Dazu lesen wir jetzt nochmal 2. Petrus 3, 8 bis 14. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre, und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Trotzdem, der Tag des Herrn wird kommen, und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigem Krachen vergehen, die Gestirne werden im Feuer verglühen, und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Und wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Wartet auf den großen Tag Gottes, verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne im Feuer zerschmelzen. Doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat, die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Weil ihr also auf diese Dinge wartet, liebe Freunde, setzt alles daran, euch vor dem Herrn als untadelig und ohne Makel zu erweisen, als Menschen, die Frieden mit ihm haben. Niemand weiß diese Stunde, wann Jesus wiederkommen wird. So sind wir aufgerufen, bereit zu sein, damit wir nicht überrascht werden. Jesus ist Gott und natürlich weiß er, wann er wiederkommt. Aber als Jesus auf der Erde war, wusste nicht mal er selbst den Zeitpunkt seines Wiederkommens. Dieses Wissen hat er im Himmel bei seinem Vater gelassen, damit wir immer eine erwartende Positionshaltung haben. Es ist also ein Geheimnis, wann genau Jesus wiederkommen wird. Und wenn jemand einen Zeitpunkt darüber prophetisch festlegt, dann ist er ein Irrlehrer. Sei achtsam. Jesus sagt uns in Matthäus 24, 44: Darum haltet auch ihr euch ständig bereit, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Wir wissen also nicht die genaue Zeit, wann Jesus wiederkommt. Ob Jesus morgen oder erst in 20 Jahren wiederkommt. Aber wenn wir heute bereit sind und Jesus kommt erst in 10 Jahren, dann hat es uns nicht geschadet. Wir hatten dann 10 wertvolle Jahre an der Hand unseres Herrn und in seiner Gegenwart. Sind wir aber erst in 3 Jahren vorbereitet und Jesus kommt schon in 2,5 Jahren wieder, dann sind wir zu spät. Der beste Schutz, um gut durch diese stürmische Zeit zu kommen, ist eine intensive Beziehung zu Jesus. Pflege deine Beziehung zu Jesus. Lese die Bibel, lies die Bibel, studiere Gottes Wort, bete, habe Gemeinschaft mit deinen Geschwistern, setz Jesus an die erste Stelle in deinem Leben. Hab ein festes Fundament in Jesus. Und sei erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und in Epheser 5, 15 bis 20, da wird das Leben in der Kraft des Heiligen Geistes beschrieben. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern, singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Noch ist Gnadenzeit. Noch ist die Chance zur Umkehr und der Rettung. Und wir lesen jetzt nochmal abschließend Titus 2, die Verse 11 bis 14. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und, solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet, das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Und wenn Jesus dich heute angesprochen hat, dann reagiere doch darauf. Vielleicht hast du Jesus noch nicht dein Leben gegeben. Dann wäre heute eine gute Gelegenheit. Vielleicht steht etwas zwischen Jesus und dir. Er weiß um deine Zweifel, deine Traurigkeit, deine Enttäuschungen, deine Hoffnungslosigkeit, er kennt deine Angst, deine Entmutigung, deine Fragen, vielleicht auch deine Glaubensmüdigkeit. Und vielleicht bist du in Bindungen hineingeraten oder vielleicht hat sich eine bittere Wurzel in deinem Herzen ausgebreitet. Jesus weiß darum. Wende dich heute an Jesus. Such dir eine Schwester, mit der du gemeinsam beten kannst. Wir Christen sind keine Einzelkämpfer, sondern sollen füreinander eintreten und aufeinander Acht haben. Es wäre so schade, wenn du genauso gehst, wie du gekommen bist. Jesus möchte hier Großes wirken und nimm diese Chance wahr. Und es heißt ja auch, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Triff doch die wichtigste Entscheidung deines Lebens und schiebe sie nicht auf die lange Bank. Oder wie Mose im Psalm 90, Vers 12 gebetet hat, Herr, lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Ich bete nochmal. Jesus, hilf uns, klug zu sein. Und wenn du uns angesprochen hast, dann schenke, dass wir ja, auch handeln, dass wir dich suchen, dass wir alles bereinigen, was es vielleicht zu bereinigen gibt oder dass wir uns dir auf jeden Fall zuwenden. Bitte, ja, lass uns nicht so gehen, wie wir gekommen sind, sondern zieh du uns noch näher zu dir und nimm alles weg, was zwischen uns und dir steht. Schenke, dass wir ein reines und geheiligtes Leben vor dir führen, dass wir dir Ehre bringen durch unser Leben, durch unsere Gedanken, durch unsere Worte, durch unsere Taten. Und Jesus, wenn es hier unter uns jemanden gibt, der noch keine klare Entscheidung für dich getroffen hat, dann mach diese Frau doch mutig. Und ja, als ich mein Leben dir gegeben habe, Herr, das war die beste Entscheidung meines Lebens und ich habe es nie bereut. Und ja, schenke du Mut und du bist der treue Gott, der uns niemals enttäuscht. Du bist derjenige, der uns retten kann, nur du allein. Und ich bitte dich um deine Gnade, jetzt hier heute Morgen für uns allesamt. Wirke du an unseren Herzen und ja, bewirke du, ja, was du möchtest in unseren Herzen. Und greif du ein und verherrliche du dich in unserem Leben und in unserer Gemeinschaft hier. Danke, Jesus. Bitte segne jede Frau, geh du mit uns durch den weiteren Tag, segne auch unsere Familien und ja, danke, dass du mit uns bist und dass du uns niemals alleine lässt. Danke, Herr. Amen.